Und meine Aufgabe soll es sein, Ihnen ein paar harte Daten, Fakten zum Thema Epidemiologie näher zu bringen. Pflichtgemäß darf ich auch zu Beginn meine Interessenskonflikte offenlegen. Sie alle wissen, dass wir alle korrupt sind, aber damit ist dem hoffentlich Genüge getan. Und bevor wir uns die harten Daten österreichweit und weltweit etwas genauer ansehen, würde ich sehr gerne ein bisschen auf den Begriff der osteoporotischen Fraktur eingehen, weil der nicht ganz einheitlich ist und weil es, und das mögen viele vielleicht gar nicht für möglich halten, es bis heute keinen internationalen Konsensus gibt zu diesem Begriff einer osteoporotischen Fraktur. Es gibt eine ganze Reihe von Synonymen, die sehen Sie hier eingeblendet, Fragilitätsfraktur, atraumatische Fraktur, Low Trauma Fracture oder niedrigtraumatische Fraktur. Und es gibt einige wenige Publikationen, in denen man auch sozusagen narrativ versucht hat, diesen Begriff zu erklären, und einen zu einem Erklärungsversuch sehen Sie hier eingeblendet. Man kann also von einer Fragilitätsfraktur sprechen, wenn eine Fraktur auftritt bei einem Sturz im Stehen oder aus Standeshöhe heraus oder sogar weniger oder wenn eben überhaupt kein Trauma nachweisbar ist. Es gibt einige Versuche, einige Interpretations- oder Definitionsversuche, wo man auch das Höhenmaß 1 Meter eingefügt hat und sagt, bei einem Sturz aus weniger als 1 Meter Höhe darf der Knochen nicht brechen, das muss er aushalten. Aber Tatsache ist, es gibt keinen internationalen Konsensus zu diesem Thema. Der Begriff der Major Osteoporotic Fractures wird Ihnen immer wieder begegnen und er begegnet Ihnen nach meinem Wissen auch in den neuen Arznei- und Vernunftrichtlinien. Wir haben den Begriff auch dort drinnen und auch entsprechend erklärt. Wir übernehmen aus dem angloamerikanischen Sprachraum mehr oder weniger den Begriff und übersetzen ihn ins Deutsche mit die wichtigsten oder maßgeblichsten osteoporotischen Frakturen. Und das sind diese 4 Frakturtypen, die Sie hier eingeblendet sehen. Zunächst einmal die proximale Femurfraktur. Und man möge jetzt dem angloamerikanischen Sprachraum die etwas ja, fast peinliche anatomische Unschärfe verzeihen, wenn man von einer Hüftfraktur spricht, weil streng genommen gehört natürlich auch das Acetabulum dazu. Aber die ganzen epidemiologischen Daten beziehen sich de facto immer auf die proximale Femurfraktur. Also das bitte zu berücksichtigen, wann immer Sie das Wort Hüftfraktur auch im deutschen Sprachraum hören, gemeint ist de facto die proximale Femurfraktur. Es gehört die proximale Humerusfraktur, die erst spät dazugekommen ist. Das hat Jahre gedauert, bis man gesehen hat, na, die hat eigentlich doch eine ganz ziemliche Auswirkung auf die Lebensqualität der einzelnen Patientinnen und Patienten. Die distale Unterarmfraktur als die erste Fraktur, wir sprechen auch manchmal von einer Sentinelfraktur, sie gibt uns sozusagen den Hinweis darauf, bei dieser Person, ob das jetzt Mann oder Frau ist, stimmt offensichtlich etwas mit der Knochenfestigkeit nicht, weil, wie schon einleitend gesagt, wenn man geht oder stürzt oder auf dem Eis ausrutscht und sich auffängt, das muss ein gesunder Knochen in der Regel aushalten. Die häufigste osteoporotische Fraktur ist die vertebrale Fraktur und ich darf hier gleich vorwegnehmen, dass wir hier 2 Dinge auseinanderhalten müssen. Wenn wir über die Epidemiologie der Wirbelkörperfraktur sprechen, müssen wir uns fragen, was meinen wir genau damit? Meinen wir damit die rein radiografische oder morphometrische Fraktur, die ja in der Regel rein zufällig festgestellt wird, wenn jemand zu einem Thoraxröntgen geschickt wird oder aus anderen Gründen ein Röntgen gemacht wird im Bereich der BWS oder LWS. 70% aller vertebralen Frakturen sind durch sogenannte radiografische Frakturen determiniert. Das heißt, wir sehen die in der Regel gar nicht, wenn die nicht zufällig auftauchen. Und nur 30% aller vertebralen Frakturen führen mehr oder weniger durch den unmittelbar auftretenden Schmerz bei einer akuten Fraktur zu einem Besuch einer ärztlichen Einrichtung, einer Gesundheitseinrichtung, Spitalsambulanzen oder was auch immer. Vielleicht noch ein paar Kommentare zum Risiko. Wir sprechen jetzt auch vom Risiko von Personen jenseits des 50. Lebensjahres. Sie sehen, das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit einer Frau, die das 50. Lebensjahr erreicht hat, in ihrem bevorstehenden Lebensabschnitt eine dieser 4 Major Osteoporotic Fractures zu erleiden, beträgt fast 50%, je nachdem, welche Datengrundlage man heranzieht. Und Sie sehen auch ganz klar, auch der Mann kann osteoporotische Frakturen haben, aber das Risiko, eine osteoporotische Fraktur zu erleiden nach dem 50. Lebensjahr, ist deutlich geringer als beim weiblichen Geschlecht. Gestatten Sie mir auch noch, bevor ich Ihnen die harten Daten zeige, ein paar Kommentare zur Datenqualität, weil hier wird sehr, sehr viel vertauscht. Man darf wörtlich sagen, Zwetschgen mit Äpfeln oder Birnen. Es werden epidemiologische Daten vermischt und verglichen, die man eigentlich nicht vergleichen sollte. Lassen Sie mich kurz erklären, warum. Die Hüftfraktur ist mit Abstand jene Fraktur Art, die am besten dokumentiert ist. Warum? Weil de facto zumindest in allen Ländern der sogenannten westlichen Welt an die Hüftfraktur ein stationärer Aufenthalt gebunden ist. Und fast alle westlichen Staaten dieser Welt arbeiten mit dem ICD-Code und wir haben daher sehr, sehr zuverlässige Spitalsentlassungsdaten. Wir können davon ausgehen, dass die meisten Hüftfrakturen tatsächlich stationär behandelt worden sind. Einige Ausnahmen abgesehen. Wir wissen, es gibt in Indien Gebiete, ländliche Gebiete, auch in China, wo Hüftfrakturen einfach konservativ zu Hause behandelt werden, egal in welche Richtung das Bein letztlich steht. Diese Fälle sind bekannt. Die anderen Frakturen sind wesentlich schwieriger zu erfassen. Nehmen wir das Beispiel der distalen Unterarmfraktur. Wir haben diese Daten in Österreich sehr, sehr sorgfältig ausgewertet. Es wird dann nur ein geringer Prozentsatz tatsächlich stationär aufgenommen und operativ behandelt, wenngleich wir auch wissen, dass die Anteile der behandelten distalen Unterarmfrakturen in den letzten Jahren deutlich zunehmen. Wie haben wir das in Österreich gemacht? Wir haben uns die Daten der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt zunutze gemacht, die seit Ende der 90er Jahre lückenlos ein Register führen. Das heißt, dort haben wir die Möglichkeit zu schauen, wie viele Patienten wurden ambulant behandelt und wie viele stationär. Und dasselbe trifft auch die proximale Humerusfraktur zu. Der Frakturtyp, der praktisch überhaupt in keiner einzigen Studie wirklich schlüssig erfasst werden konnte, bislang flächendeckend in einer Nation oder Population, ist eben die vertebrale Fraktur aus den eingangs erwähnten Gründen. Wir haben in Österreich das große Privileg, auf 20 Jahre Frakturdaten jetzt zurückgreifen zu dürfen. Unsere Arbeitsgruppe hat das im Jahr 2010 publiziert. Und Sie sehen, dass erwartungsgemäß, möchte man fast sagen, zwischen dem Ende der 80er Jahre und ca. 2005, 2006 es doch einen relativ dramatischen Anstieg der Frakturinzidenz gegeben hat. Sie sehen, blau ist hier das männliche Geschlecht. Sehen Sie auch wieder sehr schön, dass beim männlichen Geschlecht die Hüftfraktur eine deutlich geringere Rolle spielt als beim weiblichen Geschlecht. Und natürlich fragen wir uns jetzt, 10 Jahre später, na, wie schaut es denn jetzt aus? Ja, wir sehen da in den letzten paar Jahren, dass die Anzahl der Hüftfrakturen, und das sind bitte die Absolutzahlen, ja, Sie sehen ca. 14.000 bis 16.000 Hüftfrakturen pro Jahr in Österreich, dass diese Absolutzahlen in den letzten Beobachtungsjahren relativ konstant geblieben sind. Wir werden uns nächstes Jahr die nächsten 10 Jahre anschauen. Und das ist sehr spannend und weil ich auch sehr neugierig bin, habe ich mir schon einmal die ersten zur Verfügung stehenden Daten angesehen und die reichen jetzt bis 2014. Und was Sie hier sehen, und ich erinnere noch einmal, wir sprechen von Absolutzahlen, das sind noch nicht altersadjustierte Zahlen. Die Absolutzahlen scheinen sich auf einem Niveau zwischen 12.000, 13.000 bis 16.000 einzupendeln. Also hier tut sich in den letzten Jahren nichts. Ich bin neugierig, wie es in den Jahren 2014 bis 2017 ausgeschaut hat, aber ich gehe mal davon aus, dass keine wesentliche Änderung hier eingetreten sein wird. Sie überlegen schon ganz richtig, Sie denken sich schon, ja, aber das sind die Absolutzahlen, bitte in dem gleichen Zeitraum ist ja der Anteil der Bevölkerung 50 plus deutlich angestiegen. Das heißt, relativ gesehen müsste eigentlich die Frakturinzidenz, wenn man das altersassoziiert macht, zurückgehen. Und da haben Sie auch vollkommen recht, wenn wir die 20-Jahres-Daten noch einmal anschauen, dann sehen Sie, dass in den letzten Beobachtungsjahren, die wir publiziert haben, eine Trendumkehr stattfindet. Das heißt, die altersadjustierte Inzidenz der Hüftfrakturen hat in diesen Jahren in Österreich bereits eine rückläufige Tendenz gezeigt. Nun, Österreich ist nicht das einzige Land, wo wir so eine Tendenz sehen. Sie sehen hier alle Staaten, die links dieser, der Ordinate stehen. Alle diese Staaten haben in den publizierten Jahren, die hier angeführt sind, bereits rückläufige Inzidenzzahlen bei den altersadjustierten Hüftfrakturinzidenzen publiziert. Die sind veröffentlicht. Vielleicht noch ein paar Worte, aus meiner Sicht eine sehr spannende Untersuchung, die eine Wiener Arbeitsgruppe auch durchgeführt hat, zur Häufigkeit von Hüftfrakturen. Wir haben uns, Sie sehen es hier, knapp 32.000 Patientinnen und Patienten angeschaut in Österreich, die in den Jahren 2008 bis 2010 dokumentiert waren. Das sind übrigens Sozialversicherungsträgerdaten, hochzuverlässige Daten. Und die Frage war, wenn wir jetzt eine erste Hüftfraktur dokumentieren in diesem Jahr, war das für diese Person die erste Fraktur, die zweite, die dritte, vierte oder gar schon die fünfte Fraktur. Und man sollte es gar nicht für möglich halten. Also von den 32.000 Inzidenzfrakturen waren 25.000 erstmalig, 20% hatten bereits die zweite Hüftfraktur und man kann es kaum glauben, immerhin 91 von diesen 32.000 hatten die fünfte Hüftfraktur, was insofern sehr erstaunlich ist, als wir wissen, dass die Mortalität im ersten Jahr nach der Hüftfraktur um 20% beträgt. Wo liegen wir weltweit? Ich habe sie mit einem kleinen Pfeil gekennzeichnet. Ich weiß, dass das hinten nicht mehr zu sehen wird. Ich führe sie kurz durch. Das ist eine Farbkodierung der Hüftfrakturinzidenz weltweit, soweit es in diesen Staaten sozusagen Daten gibt. Und Sie sehen, grün sind jene Staaten, wo die Hüftfrakturen sehr, sehr selten sind. Und da gehören eben Länder dazu, wie zum Beispiel Tunesien oder auch Nigerien oder Marokko. Die in gelber Farbe sind von mittlerer Inzidenzzahl und die roten, die weisen alle eine hohe Inzidenz auf. Und Österreich steht jetzt, und das ist doch sehr bemerkenswert, an dritter Stelle. Es gibt nur noch zwei Länder weltweit, die eine höhere Hüftfrakturinzidenz haben als Österreich, nämlich Dänemark und Schweden. Die Frage, ob es jetzt Länder, in denen die Frauen ein hohes Risiko haben, automatisch auch Länder sind, in denen die Männer ein hohes Hüftfrakturrisiko haben, lässt sich sehr schön anhand dieser Arbeit, glaube ich, nachweisen. Sie sehen, der Zusammenhang ist sehr, sehr eng. Wir können klipp und klar sagen, dort, wo das Risiko für das eine Geschlecht hoch ist, in diesen Ländern ist auch das Frakturrisiko für das andere Geschlecht sehr hoch. Sie sehen hier relativ klein, tut mir leid, ich weiß, es ist die Fläche nicht sehr groß. Sie sehen hier die Weltkarte und rot eingezeichnet alle jene Länder mit einer sehr, sehr hohen Frakturinzidenz. Und es ist auffallend, wirklich auffallend. Es zieht sich wie eine Linie über Norwegen, Mitteleuropa, die Bundesrepublik, Italien, Griechenland, Türkei. Hier haben wir den Iran und hier dieser kleine rote Fleck, da unten ist der Oman. Das sind Staaten mit sehr, sehr hohen Hüftfrakturinzidenzen. Man kann das natürlich spekulieren, hat das irgendwie mit der Entwicklungsgeschichte, mit der Auswanderung von bestimmten Ethnien zu tun in verschiedene Regionen. Alles nicht wissenschaftlich wirklich untersucht oder bewiesen. Und in Lateinamerika fällt uns auf, dass hier Argentinien besonders hervorzuheben ist, was das Hüftfrakturrisiko betrifft. Es gibt natürlich viele, viele Prognosen und es gibt Prognosen, die basieren auf Daten, die schon sehr, sehr weit zurückliegen und auch die International Osteoporosis Foundation hat so etwas vor vielen Jahren publiziert. Wir wissen, dass diese Prognosen nicht ganz zutreffen werden, vor allem was den europäischen und den nordamerikanischen Raum betrifft. Sehen wir ja aufgrund der Abflachung der Inzidenzkurve bei der Hüftfraktur ganz klar, dass der Anstieg nicht so steil weitergehen wird, wie er in den 90er Jahren war. Wovon wir aber mit großer Wahrscheinlichkeit ausgehen können, ist, dass im asiatischen Raum die Hüftfrakturzahl explodieren wird, und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil nicht nur die Bevölkerungszahl dort massiv ansteigt, sondern das mediane Alter sich fast verdoppelt innerhalb von 100 Jahren zwischen 1950 und 2050. Vielleicht ein paar Worte zur proximalen Humerusfraktur, und die verlasse ich dann auch gleich, weil einfach internationale Vergleichsdaten nicht vorliegen. Und wenn sie vorliegen, dann sehen Sie zum Beispiel ein Zentrum dort, ein Zentrum da und dann wird hochgerechnet auf die Population, was natürlich eigentlich ein großer Nonsens ist. Wir haben in Österreich das Privileg, dass wir auf die AUVA-Daten zurückgreifen dürfen und wir haben hochgerechnet mit diesen Daten, wie hoch die Gesamtzahl an Humerusfrakturen sein muss, wenn wir ambulante und stationäre Frakturen gemeinsam berücksichtigen. Und Sie sehen hier auch einen sehr, sehr deutlichen Anstieg in den ersten Dekaden, aber bis 2008 dann beim weiblichen und beim männlichen Geschlecht wieder ein Leveling off. Also auch hier scheint sich die Gesamtanzahl langsam einzupendeln und das hier sind bereits altersadjustierte Zahlen. Das heißt, die Gesamtzahl ist auch hier ähnlich wie bei der Hüftfraktur initial mal rückläufig gewesen. Lassen Sie mich zu den distalen Unterarmfrakturen kommen und hier vielleicht auch kurz eine Bemerkung zum Begriff, weil Distal Forearm Fracture wird häufig gleichgesetzt mit Distal Radius Fracture, was ein schwerer Fehler ist, anatomisch, chirurgisch auch, wie man es auch immer nimmt. Wir müssen damit leben, dass leider Gottes in den Publikationen nicht immer Rücksicht genommen wurde auf die exakte anatomische Nomenklatur. Und dadurch können wir weltweit sehr, sehr schwierig solche Daten vergleichen. Aber wir haben in Österreich wieder das Glück, seit Ende der 90er Jahre die AUVA-Daten zu haben. Und dieses Würmchen, das Sie hier sehen, das entspricht der Inzidenz der distalen Unterarmfrakturen österreichweit, wenn man ambulante und stationäre Frakturen zusammennimmt. Und was wir in dieser Arbeit noch gemacht haben, um das zu veranschaulichen, hätten wir nur die stationären Aufnahmen berücksichtigt, das ist die strichlierte Linie hier bei den Frauen und die strichlierte Linie hier bei den Männern, dann hätten wir eine massive Unterschätzung der Frakturinzidenz, so wie das in vielen anderen Staaten auch der Fall ist, wo eben nur die stationären Aufnahmen in diese Analysen Einzug gehalten haben und die Ambulanten schlichtweg unter den Tisch gekehrt worden sind. Es gibt eine rezente Arbeit, die ist vor wenigen Wochen erschienen, nicht zu sehen hinten, ist mir völlig klar, ich führe sie kurz durch. Hier wird erstmals in mehreren europäischen Staaten die Inzidenz der distalen Unterarmfraktur verglichen und was wir hier ganz klar herauslesen, Österreich gehört hier auch absolut ins Spitzenfeld, Norwegen steht hier überhaupt on top, aber Österreich gehört absolut zu den Spitzen Feldern, was die Inzidenz der distalen Unterarmfraktur betrifft. So, dieselbe Arbeitsgruppe hat jetzt Folgendes gemacht. Sie haben hochgerechnet auf das Jahr 2050, basierend auf den aktuellen Trendanalysen ihres eigenen Landes. Und sie zeigen etwas, das doch sehr überraschend ist, weil das, was Sie hier sehen, ist altersgruppenspezifisch. Die Linien ganz unten entsprechen den 17- bis 29-Jährigen und selbst da prognostizieren Sie einen Anstieg der Frakturen. Nur das hat etwas sicherlich mit der Bevölkerungszahl zu tun, das hat auch mit der sportlichen Betätigung zu tun. Aber man sieht, dass der Anstieg bis zum Jahr 2050 praktisch alle Altersstufen betrifft, die Frauen genauso wie die Männer. Also eine sehr interessante Analyse, die sich nicht ganz deckt mit unseren eigenen österreichischen Daten, denn hätten wir die letzten Jahre herangezogen für so eine Analyse, würden wir wahrscheinlich keinen wirklichen Anstieg in der altersadjustierten Inzidenz sehen. Wir lassen uns also überraschen. Und abschließend noch zur häufigsten osteoporotischen Fraktur, aber ich möchte noch einmal erinnern, dass 70% aller vertebralen Frakturen nicht unmittelbar zu einem Arztbesuch oder zu einem Aufsuchen einer Gesundheitseinrichtung führt, weil sie nicht sofort wehtun, sondern weil sie durch Einsinterungsprozesse entstehen und erst nach Wochen oder Monaten durch eine Verkürzung der paravertebralen Muskulatur mehr oder weniger die Weichteilschmerzen auftreten, während bei der akuten vertebralen Fraktur die Fraktur per se durch Periosteinrisse und andere Veränderungen Schmerzen macht. Es gibt eine einzige prospektive Studie, die europaweit durchgeführt wurde mit relativ zuverlässigen Daten. Auch das Grazer Zentrum war damals dabei. Und was man hier sehr schön sieht, ist nonar, und da sind jetzt wirklich alle vertebralen Frakturen drin, mit zunehmendem Alter steigt selbstverständlich die Inzidenz der vertebralen Fraktur dramatisch an. Eine Arbeit, die auch vor wenigen Wochen erschienen ist, hat sich die Mühe gemacht, die vorhandenen Daten einmal zu vergleichen. Leider sind die EPOS-Studien dann nicht drinnen, muss ich sagen, weil dann würden wir nämlich da ungefähr hier an dieser Stelle stehen, also knapp zwischen USA und Südkorea. Aber was hier auffällt ist, dass Südkorea, also weltweit momentan jenes Land ist mit den allerhäufigsten vertebralen Frakturen und die sind tatsächlich de facto alle, nämlich die hospitalisierten und auch die ambulanten Frakturen drin enthalten, nicht aber die morphometrischen, die sozusagen noch im Einsinterungsprozess sind und noch nicht zu chronischen Schmerzen geführt haben. Also auch die muss man hier herausrechnen. Aber immerhin, es ist interessant zu sehen, dass Südkorea hier ein enorm hohes Potenzial an vertebralen Frakturen aufweist, gefolgt von den USA. Hier wäre Europa von der EPOS-Studie, wenn man sie hier einfügen würde. Ich als Reviewer hätte das reklamiert, offensichtlich ist es übersehen worden. Aber natürlich gehören die Daten hier hinein. Und eine zweite interessante Fragestellung hat dieselbe Arbeitsgruppe angeschaut. Sie wollten wissen, ob der nördliche oder südliche Breitengrad uns Aussage gibt über das Risiko einer vertebralen Fraktur. Und Sie sehen hier geordnet, also von oben nach unten, 65. nördlicher Breitengrad bis hin zum 37. Es gibt keine Hierarchie. Es geht drunter und drüber. Und Sie sehen ja gerade Südkorea, das ungefähr da am 37. Breitengrad liegt, verglichen jetzt mit Island oder Schweden. Südkorea hat eine wesentlich höhere Frakturinzidenz als Staaten, die weiter nördlich in den Breitengraden liegen. Übersichtsmäßig möchte ich Ihnen jetzt zusammenfassend noch einmal die Daten zur österreichischen Population zeigen. Wir haben harte und sehr gut belastbare Daten betreffend die Hüfte, die distale Unterarmfraktur und die proximale Humerusfraktur. Die vertebralen Frakturdaten habe ich hier eingefügt aus der EPOS-Studie, aber diese Grafik reflektiert sehr, sehr gut die Ergebnisse anderer Staaten, wo wir ähnliche Daten zur Verfügung haben. Die häufigste Fraktur ist mit Sicherheit die vertebrale Fraktur, gefolgt von der Hüftfraktur, gefolgt von der distalen Unterarmfraktur, gefolgt von der proximalen Humerusfraktur. Wir können also zusammenfassend sagen, Österreich gehört, was die Hüftfraktur betrifft, zu jenen Staaten weltweit, die absolut im Spitzenfeld liegen. Wir sehen aber in den letzten Jahren auch eine Abflachung der Inzidenz. Das freut uns natürlich auch, so etwas zu beobachten. Die Daten zur Humerusfraktur und distalen Unterarmfraktur weltweit sind fast nicht vergleichbar, ganz einfach, weil die Standards fehlen und weil eben wortwörtlich oft Zwetschgen mit Kirschen und Äpfeln vertauscht werden und es aus diesem Grund ganz, ganz schwierig ist, hier zuverlässige Daten und Vergleiche anzustellen. Die einen sagen, es wird eine Zunahme geben, die anderen, so wie wir sagen, wir haben ein Leveling Off in Österreich. Wir werden uns das etwas genauer anschauen müssen auf internationaler Basis und vor allem auch einmal Standards einführen, um die Daten vergleichbar zu machen. Interessant ist vielleicht die Feststellung, dass bei der häufigsten osteoporotischen Fraktur Südkorea im internationalen Spitzenfeld liegt. Es gibt keine wissenschaftliche Untersuchung, die erklären könnte, warum das so ist. Und in diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir haben ein paar Minuten Zeit für Fragen.